Und dann aber durch so eine ganz große Lebenserfahrung, wo du wirklich merkst, am eigenen Leib ganz unmittelbar, dieser Satz, das Private ist politisch, das ist nicht nur ein Satz. Also das ist sowas ganz Unmittelbares, mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch gehen, weil oft ist es so, dass viele, die jetzt nicht mit Politik so beruflich zu tun haben, denken, boah, das ist mir alles zu kompliziert, das ist so weit weg, ich verstehe das gar nicht. Aber das sind ja ganz normale Menschen, Abgeordnete. Also die wurden ja von uns gewählt und das sind eigentlich unsere Service-Mitarbeitenden. Also die sind dafür zuständig, dass unsere Probleme gelöst werden, aber wir müssen sie adressieren. Und im Endeffekt ist Familienpolitik Wirtschaftspolitik.
Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Talk der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell und ich freue mich außerordentlich, diesen Podcast für die FES hosten zu dürfen. Und das hängt natürlich auch mit unseren fantastischen Gesprächspartnerinnen zusammen. Und das ist jetzt, ich habe nachgeschaut, die 29. Folge unseres Podcasts und trotzdem eine Premiere, weil wir noch nie eine Gesprächspartnerin hatten, die über so eine faszinierende Bandbreite von Themen publiziert hat. Und 33 krasse Abstürze, Schuhe, Taschen und Männer. Sie hat geschrieben über Feuerquallen am Strand in Situationen, in denen man die echt nicht gebrauchen kann. Sie war TV-Kolumnistin bei ProSieben mit dem Schwerpunkt Hollywood. Sie hat geschrieben über den gestaffelten Mutterschutz und da mit unglaublicher Energie und am Ende auch mit großem Erfolg einiges bewegt. Und gerade ist ihr Buch erschienen zu der Frage, wie wir mit unseren Kindern unsere Demokratie verteidigen. Was für eine Bandbreite. Herzlich willkommen, Natascha Zagorski.
Vielen Dank für die Einladung und wow, Respekt an die Recherche.
Es ist so.
Du hast alles ausgegraben.
Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Es war so faszinierend. Also tatsächlich total beeindruckend. Natascha, wir fragen unsere Gäste ganz zu Beginn des Gesprächs immer nach einem Ort, so nennen wir das, einem Ort der Gerechtigkeit. Einen Ort, den Sie mit den Anfängen Ihres Engagements verbinden. Bei manchen war das der Küchentisch der Eltern, bei anderen ein Gemeindezentrum, wo Sie zum ersten Mal eine Veranstaltung organisiert haben. Gibt es bei dir auch so einen Ort, den du verbindest mit den Anfängen deines Engagements?
Also ganz, ganz ursprünglich war ich ja in der Hochschulpolitik sehr aktiv und war da im Studierendenparlament und im Senat und habe da so gemerkt, was man alles bewegen kann, wenn man sich denn engagiert. Aber der ganz große Umschwung, dass eigentlich mein ganzes Leben jetzt in Richtung politisches Engagement gewandert ist, das war mehr oder weniger der Kreißsaal. Also das war die gynäkologische Station eines Münchner Krankenhauses, wo eine Ärztin zu mir meinte, nach der Fehlgeburt, nach einer Operation unter Vollnarkose, einer Ausschabung, weil ich mein Baby verloren hatte, ich könnte am nächsten Tag wieder arbeiten gehen, ich bräuchte keine Krankschreibung. Natürlich war das nicht der Moment, wo ich gesagt habe, na, die hat sie ja wohl nicht mehr alle, jetzt gehe ich auf die Barrikaden und starte eine Petition. Das hat natürlich sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt in der Lage dazu war und auch erkannt habe, dass ich nicht nur ein Einzelfall war und nur Pech hatte, sondern dass es vielen Frauen ähnlich geht. Aber das war doch der krasseste Moment und der krasseste Ort, wo mir diese soziale Ungerechtigkeit, diese Situation, dass wir wirklich ein strukturelles Problem haben, gerade im Bereich Frauen, Geburtshilfe allgemein, aber auch speziell Fehlgeburten. Und das ist so der Ort, der mir dann sofort in den Sinn kam, als ich darüber nachgedacht habe.
Ein Münchner Kreißsaal. Wir müssen unbedingt auf dieses Thema schauen und zugleich bin ich neugierig. Du hast gesagt, da gab es vorher schon auch andere Engagementstationen. Du hast ja bewusst Politikwissenschaften studiert. Ne? Das macht man ja, wenn man sozusagen angefixt ist von dem Thema und nicht nur, weil man sich davon so brillante Karrierechancen verspricht.
Nee.
wie kam es zu diesem offenbar dann doch frühen Interesse da an Politik?
Also ich bin tatsächlich in einem sehr politisch interessierten Haushalt aufgewachsen. Also bei uns lag der Spiegel auf dem Tisch. Mhm. Meine Eltern waren damals beide Parteimitglieder bei den Grünen. Ich bin dann ja zur SPD gegangen, aber ich wurde auch genauso erzogen, dass ich zu der demokratischen Partei gehen kann, wo ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich bei gar keiner wohlfühle, dann auch bei gar keiner. Aber es war, meine Stimme hatte immer Gewicht. Ich habe immer viel diskutiert. Ich hatte auch einen ganz, ganz tollen Gemeinschaftskundelehrer, den Herrn Liebe in Karlsruhe damals, wo wir auch so Planspiele gemacht haben. Ne? Mhm. Also dann was musst du auf einmal Russland im UN-Sicherheitsrat vertreten? Also da lernst du auch, dich in andere Perspektiven reinzudenken. Und das hat mir aber wahnsinnig großen Spaß gemacht. Und deswegen wollte ich aber auch Jura studieren. Ich habe ein Semester Jura studiert, weil ich dachte, Gerechtigkeit kann ich als Anwältin am meisten vertreten. Bis ich dann sehr schnell gemerkt habe, dass Rechtswissenschaft nicht immer was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und dann bin ich sehr schnell in die Politik gewechselt und habe das nie bereut, weil es ein wahnsinnig spannendes Fach ist, wahnsinnig viel Spaß macht. Auch wenn, wie du schon angedeutet hast, man dann immer hört, ja, du bist eh Taxifahrerin. Aber nee, es war einfach eine ganz, ganz große Leidenschaft und die ist bis heute da. Ich habe dann zwischendrin noch viele andere Stationen gemacht, wie du ja schon angedeutet hast. Und habe mich so ein bisschen von der Politik wieder entfernt. Ich habe Bücher geschrieben, im Fernsehen tätig, dann in der PR, Tourismusbereich. Und dann aber durch so eine ganz große Lebenserfahrung, wo du wirklich merkst, am eigenen Leib ganz unmittelbar, dieser Satz, das Private ist politisch, das ist nicht nur ein Satz. Das ist einfach so krasse Realität. Und mir wurde klar, das, was ich jetzt gerade erlebt habe, das wird sich nicht ändern, weil morgen irgendein Politiker aufwacht und sagt, hey, also das mit den Frauen und mit den Fehlgeburten, da müssen wir wirklich mal ganz oben auf die Prioritätenliste setzen. Das wird nicht passieren, es sei denn, du nimmst es selbst in die Hand. Und ja, das war dann so der Startschuss zu sagen, jetzt wieder Vollgas geben.
Und du hast ja eben gesagt, naja, also natürlich war das jetzt nicht unmittelbar der Moment im Kreissaal, wo du gesagt hast, naja, also jetzt gehe ich mal politisch daran. Aber doch relativ rasch, ne? Hast du das quasi nicht nur als ein Thema für dich begriffen, sondern, wie du sagst, als ein strukturelles Problem. Ne? Wie kam das?
Das war auch wieder so ein Zufall. Also ich habe ja Bücher geschrieben, sehr viele schon. Und Bei der Fehlgeburt war es so, dass ich schreibe nicht nur Bücher, ich lese auch gerne und ich habe kein Buch gefunden über Fehlgeburten, was mich abgeholt hat. Also es gab so esoterische Sachen, es gab so wissenschaftliche Sachen, aber ich wollte von normalen Frauen lesen, denen dasselbe passiert ist, was mir passiert ist. Und das habe ich nicht gefunden damals. Also habe ich gesagt, gut, dann schreibe ich dieses Buch. Und habe angefangen, ganz viele Frauen zu interviewen für, das Buch heißt Jede dritte Frau, und so Mutmachgeschichten. Wie habt ihr es nach eurer Fehlgeburt geschafft, wieder zu lachen, weiterzumachen, wieder zu glauben an eure Körper oder vielleicht auch in den nächsten Kinderwunsch oder immer noch in den Kinderwunsch zu starten? Und das waren ganz, ganz tolle, intensive Gespräche. Und es ging überhaupt nicht um Politik. Aber ganz viele Frauen haben mir berichtet, dass sie auch wirklich ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben. Also, dass sie auch nicht krankgeschrieben wurden, dass sie in der Klinik schlecht behandelt wurden. Und dann habe ich so gemerkt, wow, okay, das, was mir da passiert ist, das war jetzt nicht so ein trauriges Einzelschicksal, sondern das geht anscheinend sehr, sehr vielen Frauen so. Habe angefangen zu recherchieren, habe mit Hebammen gesprochen, mit Trauerbegleiterinnen und die meinten, ja, Frau Sagorski, das ist unser tägliches Brot. Also gerade Frauen, die jetzt noch nicht irgendwie in der 20. Woche waren, die werden oft nicht krankgeschrieben. Das gibt es einfach, weil dann einfach Ärzte sagen, naja, jetzt lenken Sie sich mal ab, gehen Sie mal arbeiten. Ne? Das hilft ganz vielen Frauen und vielen Frauen hilft es aber nicht, so zu tun, als ob nichts passiert wäre, wenn du gerade dein Kind verloren hast, was ja auch nachvollziehbar ist. Und dann kam da diese Wut. Ich war einfach wahnsinnig wütend, weil ich mir dachte, wow, wir haben hier ein Thema, was so viele Frauen betrifft. Also das Buch heißt ja nicht ohne Grund Jede dritte Frau. Es ist anscheinend bekannt in Fachkreisen, dass es Probleme mit dem Thema Krankschreibung gibt oder auch generell mit dem Umgang. Aber es ist einfach in der Öffentlichkeit kein Thema und es ist vor allem in der Politik kein Thema. Und dann bin ich gestoßen auf das Konzept des gestaffelten Mutterschutzes, also eines Mutterschutzes, der sich entsprechend der Länge der Schwangerschaft aufbaut. Je länger eine Frau schwanger ist, desto länger kriegt sie Mutterschutz. Macht irgendwie total Sinn. Und dann dachte ich mir, warum haben wir das nicht? Und ja, dieses darüber schweigen und in der Politik auch erstmal gar kein Gehör finden. Bevor ich eine Petition gestartet habe, habe ich natürlich erstmal auch Politiker, Politikerinnen angeschrieben. Ich sag mal so, die Resonanz war bescheiden. Und das hat mich wahnsinnig sauer gemacht, dass das so ein großes Thema ist, aber dass es einfach gar nicht stattfindet. Und das war der Motor.
Ich habe tatsächlich natürlich zu deinen Büchern im Vorfeld recherchiert und zu all dem, was du gemacht hast. Und wenn man das tut, dann stößt man ja auch auf ganz viele Rezensionen dieser Bücher. Und nicht nur von irgendwelchen Zeitungen und so, sondern auch von Privatmenschen. Und eine, die mich total berührt hat, ist überschrieben mit »Endlich fühle ich mich nicht mehr so alleine«. Ganz viele Menschen sind offenbar in der Situation, aber trotzdem sind die irgendwie, haben die das Gefühl, ich werde nicht verstanden, ich bin alleine und mit all dem, was diese Situation mit mir macht.
Ja, das ist ein ganz, ganz ganz großes Problem, was du da ansprichst, und das kenne ich auch selbst. Nach meiner Fehlgeburt hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt die eine, die es nicht geschafft hat. Ne? Also du kriegst ja immer suggeriert, also früher in der Schule, okay, wie kann ich verhüten? Immer, oh Gott, wenn du einmal die Pille vergisst, bist du gleich schwanger. Ne? Das ist so das Gefühl so der ersten 30 Jahre, auch bloß nicht schwanger werden. Und das geht ja alles so schnell. Und dann willst du irgendwann schwanger werden und dann merkst du, ah, okay, so einfach ist es doch nicht. Und dann hast du trotzdem diese Bilder im Kopf von irgendwelchen Windelwerbungen und Frauen, die verträumt mit Weichzeichner am Fenster stehen, sich den dicken Bauch streicheln, in die Ferne schauen, und Schwangerschaft ist das Schönste, was einem passieren kann. Und
ich sehe
das ist alles so wunderbar.
So Pastellfarben, ja, sehe ich vor mir.
Ja, ja, genau, genau. Das ist ja so, ne? So startet man da meistens rein. Und dann, naja, verliert halt im Schnitt jede dritte Frau ihr Kind. Und das ist dann nicht mehr so der Weichzeichner. Und ich hatte halt das Gefühl, es ist doch so einfach, die natürlichste Sache der Welt, und ich habe es nicht geschafft. Und das war kein schönes Gefühl. Vor allem dachte ich auch, ich wäre jetzt in meinem Umkreis so die Einzige, der es so ging. Und das dachte ich auch länger, bis ich dann die Kraft hatte, mich zu öffnen und wirklich ganz offensiv damit rausgegangen bin. Ne? Gesagt habe, ja, ich war jetzt nicht da, weil ich habe mein Baby verloren. Ich war schwanger und ich hatte eine Fehlgeburt. Und wirklich jedes Mal, jedes einzelne Mal kam entweder, oh, kenne ich, ging mir auch so, ging meiner Mutter, meiner Kollegin, meiner Schwester, meiner Freundin. Also es war eigentlich fast niemand, der nicht irgendwie schon mit Fehlgeburten in Berührung gekommen ist. Und das war so richtig so mindblowing, weil ich dachte, wow, du bist absolut nicht die eine, die einzige. Ich kannte ja auch damals nicht die Zahlen, so die Schätzungen, und jede dritte Frau, das, ich hatte mich vorher nicht groß mit dem Thema beschäftigt, weil man möchte ja nicht, dass einem das passiert. Es ist ja kein Thema, wo du denkst, oh, jetzt beschäftige ich mich erstmal richtig gut mit Fehlgeburten, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja so hoch. Das ist nicht menschlich. Na. Deswegen brauchen wir eigentlich so dringend eine Aufklärungskampagne, damit das Wissen wirklich an die Menschen herangetragen wird. Und zwar dann, wenn sie noch nicht schwanger sind. Bei einer frisch schwangeren Frau zu sagen, übrigens, jede dritte Frau verliert, ist ja herzlichen Glückwunsch. Also das ist ein schlechteres Timing, kannst du eigentlich nicht haben. Eigentlich müssten wir schon im Aufklärungsunterricht in der Schule natürlich über Verhütung sprechen, aber auch über so Themen wie HPV, wie Endometriose und wie Fehlgeburten. Das müssen wir endlich enttabuisieren. Und die meisten Frauen fühlen sich alleine bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie sich öffnen, weil so gut wie alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sich geöffnet haben, haben genau die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Dass das komplette Umfeld dann reagiert mit, das Thema kennen wir, weil wir einfach so, so viele sind, aber es ist immer noch ein Tabu.
Und weil das ein Tabu ist, gab es da auch keine gesetzliche Regelung, oder hat es auch damit zu tun, dass es einfach so Männer-Frauen-Themen sind, Politik ist nach wie vor männlich konnotiert?
Ja. Also wenn im Deutschen Bundestag ein Drittel der Abgeordneten nur Frauen sind und zwei Drittel Männer, und es ist ein Thema, das direkt erstmal nur Frauen betrifft, indirekt natürlich genauso die Väter, Großväter und so weiter, aber in erster Linie körperlich betrifft es die Frauen, ist es klar, dass dieses Thema nicht unbedingt die politische Priorität hat. Und man muss auch sehen, Frauen nach Fehlgeburten, es ist einfach ein Schamthema. Okay. Ich habe mich auch erstmal geschämt, weil ich dachte, ich habe nicht funktioniert. Frauen nach Fehlgeburten gehen nicht auf die Straße demonstrieren, haben eine riesen Lobbyorganisation, die dann anfängt, keine Ahnung, mit irgendwelchen Traktoren auf dem Pariser Platz aufzufahren. Also es ist einfach ein Thema, es fällt auch vielen Menschen schwer, auch wenn ich Gespräche führe mit Politikerinnen, Politikern, und ich spreche gleich darüber, ja, also ich habe mein Baby verloren. Das ist schon erstmal so, das steht so im Raum, und das muss das Gegenüber auch erstmal verarbeiten und damit umgehen. Und du hast gleich ganz viele betroffene Gesichter, und es fällt schwer. Es ist kein leichtes Thema. Es ist nicht ein Thema, was irgendwie, wo du weißt als Politiker, wenn du dich dahinter klemmst, bist du auf jeden Fall safe bei Markus Lanz. Das wird nicht passieren. Und dementsprechend musst du halt die Politikerinnen und Politiker finden, die sich hinter dieses Thema klemmen können. Und ich meine, wenn wir uns im Bundestag umkommen, natürlich sind da auch viele betroffen, aber fast niemand spricht darüber. Mhm. Also eine der ganz, ganz wenigen Spitzenpolitikerinnen, die darüber spricht, ist zum Beispiel Katharina Barley. Mhm. Der hatte ich auch schon Insta live, aber es ist sehr, sehr selten. Es gibt zwar jetzt einige Promis, die damit so rausgehen, von Meghan Markle über auch deutsche Prominente, aber es ist halt schon einfach noch ein riesiges Tabu, und dementsprechend schwierig ist es, da eine Lobby aufzubauen. Aber wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, würde ich sagen.
Also offenbar, das ist ja wirklich total beeindruckend. In den letzten dramatischen Wochen, das muss man wirklich sagen, der Ampel oder der Restampel, ist dieses Gesetz da durchgekommen. Eine total lange Strecke und wirklich mit einem großartigen Erfolg. Was waren die entscheidenden Schritte? Was waren die Bausteine? Was würdest du jemandem weitergeben, der fragt, wie kriegt man das hin?
Ja, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie man das quasi hinkriegt, weil es wirklich, wie du sagst, so viele Bausteine sind. Man denkt immer so, man startet eine Petition und dann hat man genug Unterschriften und dann wird das ein Gesetz. Nee, so läuft es leider nicht. Trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, eine Petition zu starten, denn das muss ich ganz klar sagen, das war der Startschuss von allem. Und hätte ich die Petition nicht gestartet, dann hätten die meisten oder alle Politikerinnen und Politiker auch gar nicht mit mir gesprochen. Also je mehr Unterschriften kamen, desto mehr Presse kam. Also ich weiß noch, ich hatte so die ersten 20.000 Unterschriften waren es ungefähr. Für die Petition habe ich gedacht, gut, jetzt schreibe ich eine Pressemeldung. Ich wusste ja, wie das geht. Ich hatte ja in der PR gearbeitet. Und dann kam von dieser Pressemeldung gleich ein Spiegelinterview raus, weil eine sehr engagierte Spiegelautorin gesagt hat, wow, das ist ein wichtiges Thema. Gut, dass Sie das machen. Und so ging das dann immer weiter und weiter und weiter. Und der öffentliche Druck stieg. Und auf einmal gingen die Türen zur Politik dann doch auf. Und ich weiß noch, eine der ersten Politikerinnen oder die erste, die mich auch eingeladen hatte in den Bundestag zu einem Gespräch, war Leni Breimeyer. Mhm. Und das war insofern natürlich klasse, weil das war gleich die Obfrau der SPD im Familienausschuss. Also genau die richtige Person. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass sie eigentlich dachte, naja, nur weil die Frau Sagoski einen blöden Arzt hatte, müssen wir kein Gesetz ändern. Aber sie fand es einmal bewundernswert, dass ich mich da so engagiere. Und ihre Mitarbeiterin hat ihr gesagt, nee, da bist du falsch. Das ist wirklich ein Thema. Und dann hat sie gesagt, gut, dann rede ich mit ihr. Und dann habe ich quasi diese eine Stunde Audienz bekommen. Mhm. Und nach dieser einen Stunde meinte sie, Frau Sagoski, da haben wir ein Thema, das ist wichtig. Und ich beantrage jetzt Fachgespräch im Familienausschuss. Und das war ein ganz großer Wendepunkt, weil da hatte ich die Gelegenheit, im richtigen Ausschuss, nicht im Petitionsausschuss, wo ja von allen möglichen Ressorts PolitikerInnen sind, sondern im Familienausschuss, der sich auch mit dem Mutterschutz befasst, selbstverständlich, ja, 5 Minuten zu sprechen und dieses Anliegen vorzutragen. Und direkt im Anschluss kamen von allen demokratischen Parteien Abgeordnete zu mir und meinten, ja, Frau Sagoski, das ist ja total sinnvoll, also das brauchen wir ja, um Gottes Willen, das wussten wir ja alles gar nicht. Und das heißt, ich hatte schon eigentlich in allen demokratischen Fraktionen so eine Basis gelegt. Da ging es natürlich noch, welche Staffelungen und so weiter und so fort, ab wann. Aber dieses Thema von der Arbeitsebene, also von dieser familienpolitischen Ebene, dann nach oben zu kriegen an die Fraktionsspitzen, dass es wirklich aufgesetzt wird im Plenum, das war die große, große, große Herausforderung. Und da hat es richtig viele Bausteine benötigt. Also wir sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, haben eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, über die Länder gegangen. Es gab dann ja auch einen Entschließungsantrag vom Bundesrat und Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit. Immer wieder Druck machen, immer wieder kommen, nicht aufgeben, 3 Jahre lang. Es hat gegipfelt dann in einer großen, großen Kampagne Leere Wiege, volle Arbeitskraft, wo wir mit ganz vielen Prominenten von Colleen Umland-Fernandes über Marie Nasemann, Arne Friedrich, aber auch Politiker wie Lars Klingbeil war dabei, Karl-Josef Laumann war dabei, also ganz große Bandbreite einfach Menschen an unserer Seite hatten und dann eine 2,5 Meter hohe leere Wiege vor den Bundestag gestellt haben, Bilder produziert haben, ganz wichtig, wenn man was erreichen will, Bilder produzieren. Parlamentarisches Frühstück im Bundestag und so weiter und so fort. Also es war einfach permanent Druck auf dem Kessel und irgendwann hat der Druck dann ausgereicht.
Ich finde es total interessant zu hören, dass es nicht nur darum geht, das Thema in die Politik zu bringen, sondern in der Politik dann nochmal nach ganz oben zu spielen.
Ja.
Ich glaube, gerade Familienpolitik ist so ein Thema, wo es quasi ganz viel Schulterklopfen gibt. Ja, ist ein wichtiges Thema, aber jetzt haben wir gerade auch wichtigere Themen.
Es ist Gedöns.
Ja.
Also das wurde mir immer wieder gespiegelt. Familienpolitik wird nach wie vor als Gedöns gesehen. Und also wirklich, wie oft ich den Satz gehört habe, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wie sie das handwerklich machen, also ganz toll, aber das Thema ist zu klein. Es kam immer, das Thema ist zu klein. Und zwischen den Zeilen auch, es betrifft nur Frauen. Also das war auch ganz schlecht strategisch. Und
Nur die Hälfte der Bevölkerung. Das
ja, genau.
Kann nicht so
also es ist zu klein.
Ja, genau.
Thema. Und es sind Millionen, aber es ist trotzdem zu klein. Und das ist schon manchmal auch frustrierend gewesen. Aber das hat mich natürlich dann auch dazu gebracht, zu denken, okay, wie können wir weitermachen? Also es war immer dann der Moment zu sagen, wir müssen uns verbünden, weil es gibt so viele tolle familienpolitische Initiativen. Ne? Also ich mache auch ganz viel mit der Johanna Röh, die Mutterschutz für alle gegründet hat. Also Selbstständige kriegen ja auch keinen Mutterschutz. Das muss ganz dringend geändert werden. Dann mache ich viel mit Sandra Runge, die tolle Petition Elterngeld hoch, weil das Elterngeld wurde noch nie an die Inflation angepasst. Delia Keller, die setzt sich für die Rechte von Alleinerziehenden ein, die keinen Unterhaltsvorschuss bekommen oder nur anteilig. Also All diese Themen sind jetzt übrigens im Koalitionsvertrag. Nur das Problem ist, bei den Koalitionsverträgen im letzten stand auch richtig viel Gutes drin, wurde halt nicht so wahnsinnig viel umgesetzt. Und das ist halt wieder, dass man schreibt es rein, aber es ist halt dann doch wieder nur Familienpolitik. Und ich sag mal so, wenn die Kacke woanders am Dampfen ist, dann ist Familienpolitik nicht relevant. Deswegen machen wir es jetzt auch so, dass wir gerade versuchen, ein Netzwerk zu gründen, wo wir uns die Wirtschaft an Bord holen. Weil meine Erfahrung war, immer wenn ich irgendeiner Abgeordneten, vielleicht auch gerade so im konservativen Lager, aber nicht nur sagen konnte, übrigens, CEO von XY findet den gestaffelten Mutterschutz auch richtig gut, dann, oh, ach so, ach die Wirtschaft, ah, okay. Also da wurde gleich nochmal ganz anders zugehört. Und das ist ja bei Familienpolitik prädestiniert, weil, also geh mal mittags in eine Kantine von einem mittelständischen Unternehmen und frag die Menschen, die dort arbeiten und es am Laufen halten, wer von euch ist Teil einer Familie. Da werden die allerwenigsten Nein sagen, weil alle haben Eltern, Geschwister, Kinder, whatever. Und zu sagen, dass Familienpolitik nicht Wirtschaftspolitik wäre, ist wirklich ziemlich dämlich, weil die Familien halten einfach das Land am Laufen. Und deswegen ist Familienpolitik Wirtschaftspolitik und wir gründen gerade Unternehmen mit Haltung. Wir suchen gerade Unternehmen, die sagen, hey, Familienpolitik ist für uns wahnsinnig wichtig, es ist kein Gedöns. Und Familienpolitik ist vor allem eine Querschnittsaufgabe. Also das Querschnittsaufgabe ist wirklich ein Schlüsselwort, weil im Koalitionsvertrag steht auch Seniorenpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, was sehr richtig und wichtig ist. Querschnittsaufgabe bedeutet, dass es alle Ressorts betrifft. Aber es steht nicht drin, dass Familienpolitik eine Querschnittsaufgabe ist. Warum nicht? Natürlich ist es eine Querschnittsaufgabe und das wollen wir jetzt ändern. Also das wollen wir voranbringen, dass Familienpolitik als Querschnittsaufgabe gesehen wird, weil es gibt so viele gute familienpolitische Ansätze, die sind da. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und deswegen müssen wir einfach die Priorisierung von Familienpolitik ändern. Und eigentlich braucht Familienpolitik ein Rebranding.
Was meinst du mit Rebranding? Das habe ich gelesen und nicht verstanden.
Rebranding heißt, dass Familienpolitik, ja, also wenn du jetzt irgendwo Familienpolitik sagst, ich beschäftige mich mit Familienpolitik, dann haben die gesagt, ah ja, okay, das ist ja cool, was die macht, aber Gedöns. Du bist sofort unter Gedöns gebrandet. Und im Endeffekt ist Familienpolitik Wirtschaftspolitik. Also wir müssen das, was in Skandinavien, ich war gerade in Schweden, da ist es ja par excellence wirklich gelebt wird. Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik. Es ist wichtig für unsere Wirtschaft. Und dementsprechend brauchen wir dieses Rebranding. Familienpolitik ist kein Gedöns. Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik. Und das schaffst du nur mit der Wirtschaft im Rücken. Und das versuchen wir jetzt.
Total beeindruckend.
Oha.
Jetzt wird's ernst, unser Dafür- und Dagegenspiel. Ich will noch einen Satz zu Schweden sagen. Das Faszinierende, also unsere Zuhörerinnen kennen das, ne? Ich erzähle immer gerne von früher, von Schweden, aus meinen Schwedenjahren. Aber tatsächlich auch, weil häufig kommt dann so in solchen Debatten der Hinweis, naja, das kostet ja irgendwie alles Geld. Ja? Können wir uns das wirklich leisten, Eltern freizustellen oder sowas? Ja? Und wenn, wie lange können wir uns das leisten? 10 Tage im Jahr oder 180 wie in Schweden, wenn die Kinder krank sind? Und wenn man jetzt mal ganz nüchtern drauf guckt, Schweden ist ja eine der erfolgreichsten Wirtschaften in der globalen Arbeitsteilung. Ja, das spricht ja sehr dafür, dass da vieles auch in der ökonomischen Perspektive richtig läuft.
Ja, weil die Schweden eben eine gute Wirtschafts-Familienpolitik machen. Und noch ein Mini-Nachsatz, weil du es gerade sagst. Schweden hat ja seit 1974 das Abtreibungsrecht, dass es quasi bis zur 18. Woche legal ist. Und die Geburtenrate in Schweden ist höher als die in Deutschland. Also das muss man vielleicht nochmal allen, die sich Sorgen machen, wenn wir in Deutschland das Abtreibungsrecht endlich gerecht gestalten, dass dann die Frauen alle keine Kinder mehr kriegen. Also Schweden beweist, dass die Geburtenrate sogar dort höher ist als bei uns.
Guter, total berechtigter Hinweis, wie ich finde. Und jetzt wirklich unser Dafür-Dagegen-Spiel. Sonst ist diese 29. Folge auch meine letzte. Wir haben 20 Begriffe und die Bitte ist, Natascha, dass du kurz sagst, dafür, dagegen.
Oha.
Die Vier-Tage-Woche.
Dafür.
Sehr klares Ja. Die Erhöhung des Elterngeldes.
Dafür.
E-Books.
Dafür.
Den Paragraph 218a aus dem Strafgesetzbuch streichen. Ich habe eine Idee, was du sagst.
Dafür, dafür, dafür.
Okay. Künstliche Intelligenz.
Hilft ja nichts dafür. Wir werden es nicht mehr verhindern.
Das heißt ja auch so ein bisschen dafür, aber gestalten, wenn ich
dafür mit Einschränkungen, ja.
Gut. Ich bin gespannt, ob das nächste, das provoziert meist klare Stellungnahmen. Pizza mit Sauce Hollandaise.
Boah, dagegen.
Homeoffice zur besseren Vereinbarkeit.
Dafür.
Ein TikTok-Verbot für unter 16-Jährige.
In der Theorie dafür, in der Praxis dagegen.
Boah, da müssen wir drauf zurückkommen. Das notiere ich mir. Mehr Investitionen in Frauengesundheit.
Dafür.
Eine bundesweite Abschaffung der Kita-Gebühren.
Dafür. Wichtig ist aber, dass dann auch die Qualität der Kitas angehoben wird. Es bringt nichts, wenn wir dann alle nichts mehr zahlen und die Kinder nur verwahrt werden.
Ja, guter Punkt. Das Leben in Bayern.
Dafür. Habe ich mich aktiv dafür entschieden, direkt nach dem Abi.
Sehr bewusste Entscheidung. Autofreie Innenstädte.
Dafür.
Urlaub am Strand.
Ja, also dafür.
Okay, Gewerkschaften.
Dafür. Wobei ich ja sagen muss, die Gewerkschaften beim gestaffelten Mutterschutz haben sie mich echt hängen lassen, aber ich bin ja nicht nachtragend.
Okay, also sie haben noch eine Chance bei dir, die Gewerkschaft. Gut. Perfekt. Sonnencreme.
Dafür. Auch für Social Media.
Wunderbar. Danke für die Brücke. Das gibt uns die Gelegenheit, nochmal auf dieses TikTok-Verbot zu schauen. In deinem Buch schreibst du ja, also für Social Media und unsere Kinder brauchen wir sowas wie Sonnencreme. Ein großartiges Sprachbild. Ne? Wir schotten ja Kinder nicht völlig von der Sonne ab. Aber wenn sie in die Sonne gehen, dann gibt's Sonnencreme und gerne mit Lichtschutzfaktor 50.
Ganz genau.
Erzähl, wie kann man das hinkriegen?
Also das war so der Anspruch, weil, also ich bin ein Mensch, ich lebe sehr in Realitäten. Also gerade auch in der Politik bin ich damit weit gekommen. Man muss einfach realistisch schauen, wie bekomme ich Mehrheiten, für was bekomme ich Mehrheiten, für was nicht. Zum Beispiel gestaffelten Mutterschutz, ich hätte ihn lieber ab Woche 6 gehabt. Es war klipp und klar keine demokratische Mehrheit, also habe ich für Woche 13 gekämpft und das kam dann auch. Und dementsprechend muss man, glaube ich, immer gucken, was kann ich in der realen Welt erreichen. Und ich denke, ein TikTok-Verbot unter 16 umzusetzen, vielleicht gibt es irgendwo ein komplettes Konzept, wie das funktionieren kann auf nationaler Ebene. Ich sehe es noch nicht. Und ich weiß auch, ich war selber mal 16 und hätte man mir TikTok verboten, das gab es damals noch nicht. Ich glaube, ich hätte immer einen Weg gefunden, trotzdem das dann irgendwie möglich zu machen und das dann aber heimlich und ohne mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Und das ist, glaube ich, einer der ersten Punkte dieser Sonnencreme für Social Media. Wenn das Eltern-Kind-Verhältnis so ist, dass Kinder, wenn ihnen was auf TikTok oder Instagram oder so merkwürdig vorkommt, wenn sie das dann nochmal zu Hause reflektieren und rücksprechen, ist das schon mal ein ziemlich guter Schutz. Aber dafür braucht man halt auch diese Offenheit. Also bei der Sonnencreme für Social Media ist natürlich die Medienkompetenz der absolute Lichtschutzfaktor. Wir müssen unsere Kinder viel, viel mehr in Medienkompetenz schulen. Das muss in den Schulen auch noch viel mehr passieren. Aber man darf sich nicht auf die Schulen alleine verlassen. Also das muss auch einfach zu Hause sein. Also so ein ganz basic Tipp, dass ein Qualitätsmedium mindestens zu Hause konsumiert wird und dass die Kinder so aufwachsen, dass das ganz normal ist, dass entweder, keine Ahnung, die Tagesschau geguckt wird oder, weiß ich nicht, der Spiegel. Es gibt den Spiegel übrigens auch für Kinder. Es gibt von der SZ was für Kinder. Es gibt die Logo-Nachrichten. Es gibt sehr, sehr gute Qualitätsmedien auch schon für Kinder. Aber auch, dass die Kinder sehen, ach, Mama und Papa lesen Zeitungen und das gehört dazu. Und das, was bei TikTok berichtet wird, ist nicht die volle Wahrheit, sondern es gibt eben auch noch Instanzen, die vielleicht sachlicher berichten und wo Fake News nicht stattfinden. Und dementsprechend müssen wir, glaube ich, dafür sorgen, dass unsere Kinder mit diesen Gewissheiten aufwachsen und müssen ihnen auch erklären, was sind eigentlich Deepfakes oder was passiert auf Social Media. Also ich habe ja im Buch wirklich ein ganzes Kapitel, wo ich genau erkläre, übrigens, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, meine Kernkompetenz ist eine andere, sondern mit Expertinnen vom Deutschen Kinderhilfswerk habe ich das erarbeitet, weil die sich einfach sehr intensiv damit beschäftigen. Und abgesehen vom Politischen, also wir wissen alle, dass rechtsextreme Parteien auf TikTok wirklich auf Fang gehen, was hochgradig gefährlich ist. Aber es ist auch gefährlich, wenn Kinder Fotos von sich teilen, die sie besser nicht teilen sollten. Und da ist so ein anschaulicher Tipp, dass man vielleicht seinem Kind sagt, pass mal auf, dieses Foto, das möchtest du jetzt hochladen, okay. Stell dir mal vor, da draußen ist jetzt eine Litfaßsäule, da laufen am Tag ungefähr 10.000 Menschen vorbei, würdest du dieses Foto auch auf diese Litfaßsäule kleben? Und das hilft vielleicht auch schon mal beim Nachdenken. Also Sonnencreme für Social Media hat ganz, 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 ganz viele Dimensionen. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir da dranbleiben müssen. Ne? Dass wir auch mehrfach eincremen müssen. Man kann nicht einmal erklären und dann, ne? Dann, also wenn ich mein Kind jetzt morgens eincreme und dann ist es bis abends um 18 Uhr in der Sonne, das wird nicht gut ausgehen. Genauso ist es bei Social Media. Wir müssen Schattenplätze nutzen. Es gibt zum Beispiel kindersache.de, das ist eine sehr gute Seite auch vom Kinderhilfswerk, wo Kinder quasi trainieren können, wie gehe ich sicher mit Social Media um, wo sie auch Videos von sich drehen können und dann wirklich Expertinnen in einem geschützten Raum auch mal Feedback geben. Mhm. Und Frag Finn, tolle Suchmaschine für Kinder, auch ein geschützter Raum. Und diese Schattenplätze müssen wir unseren Kindern zeigen, müssen sie mit ihnen gemeinsam nutzen und müssen uns natürlich in unserer eigenen Mediennutzung auch immer ein bisschen selbst hinterfragen. Weil das sage ich immer, Haltung ist das Allerwichtigste, wenn wir unsere kleinen Kinder zu Demokraten und Demokratinnen erziehen wollen. Weil wenn wir zu Hause von morgens bis abends am Smartphone hängen, naja, dann wir sind die Vorbilder. Und wenn wir zu Hause immer nur sagen, dass Politikerinnen und Politiker alle doof sind und alle korrupt und was weiß ich, dann werden wir auch keine begeisterten Demokratinnen und Demokraten erziehen. Also es kommt auf uns an und auf unsere Haltung in allen Bereichen.
Ja, und der engagiertes Plädoyer, ne? Und also diese Sonnencreme-Metapher ist einfach großartig, ne? Also bestenfalls gibt man die Sonnencreme dann ja auch den Kindern mit, ne? Und vielleicht cremen sie sich dann selber ein, ne? Wenn sie dran denken und Absolut. Wissen, wie wichtig das ist.
Je älter sie werden, ja, genau. Meine sind 3 und 5, das dauert noch, aber...
Okay, muss man noch regelmäßig nachcremen. Ja.
Definitiv.
Du hast ja gesagt, naja, man muss halt Realität anerkennen, ne? Gucken, wie es ist und von da ausgehen. Und ich finde, das machst du auch sehr cool in deinem jüngsten Buch und beschreibst damit so einen Konflikt, in dem Eltern, glaube ich, häufig sind. Ich habe so eine Formulierung mir rausgeschrieben, Mental Load schlägt demokratisches Gewissen. Ja, also Eltern müssen oft arbeiten, ja, und dann diesen Familienalltag irgendwie stemmen und organisieren und vielleicht noch Muffins für das Schulfest backen, aber die Anmeldung für den Sportverein will auch organisiert werden. Und also wenn ich aus meinem Leben spreche, ich bin manchmal auch echt froh und dankbar mit einer Spur schlechtem Gewissen, wenn die Kinder vor Social Media sitzen oder vor dem Fernseher sitzen, ja, weil ich dann diesen Kram erledigen kann. Was glaubst du, also was ist da eine realistische Balance? Wie kann man das hinkriegen?
Ja, absolut. Und das ist mir auch so, so wichtig in diesem Buch. Deswegen betone ich das ja auch immer wieder, weil, also klar, ich habe jetzt meinen anderen Job geschmissen und mache nur noch politisches Engagement. Das ist nicht der Aufruf, den das Buch verbreiten will. Ja, also das Buch will quasi einfache Tipps für den Alltag Eltern, Großeltern an die Hand geben, wie man, ohne dass man jetzt irgendwie total ins Burnout rutscht, trotzdem, ja, was für die Demokratie tun kann, weil die Demokratie, und deshalb ist es, glaube ich, vielleicht so das allererste, dieser Erkenntnisgewinn, eine Demokratie war ja so gefühlt schon immer da, also war sie nicht, vor allem in Deutschland nicht, aber es fühlt sich so an und naja, das läuft schon alles und bei uns, das geht ja alles bei uns schon gut, ne? Also was dann in Amerika passiert, das ist ja alles ganz schlimm, aber bei uns, naja, das wird sich, ne? Man muss eigentlich gar nichts dafür tun und das ist wie in einer guten Freundschaft oder in einer Ehe, wenn du nichts dafür tust, dann geht das selten gut aus. So ist es auch in der Demokratie, die lebt von den Menschen, die sie gestalten und wenn Menschen, die gerade in der Rush-Hour des Lebens sind, und das sind Eltern mit Kindern, die sind in der krassesten Rush-Hour, in der du nur sein kannst. Ich habe vorher auch keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Das geht, glaube ich, den meisten Eltern so. Aber deswegen sind wir trotzdem noch Demokratinnen und Demokraten. Und wenn wir uns in den demokratischen Diskurs nicht einbringen, die anderen tun es für uns nicht so richtig. Das ist leider eine Realität. Also siehe Frauen nach Fehlgeburten, hat sich niemand für eingesetzt. Ups, wurden sie beim Mutterschutzgesetz irgendwie bisher immer vergessen. Ich habe tatsächlich mit einigen gesprochen, die damals bei der Reform dabei waren und das Thema wurde mehr oder weniger vergessen. Und das ist halt in der Politik, in der Demokratie so. Also oft sind die, die am lautesten schreien, sind halt die, die auch gehört werden. Und wir haben überhaupt keine Zeit und Ressourcen zu schreien. Aber also ein Tipp ist Verbündete suchen. Also viele von uns haben zum Beispiel Großeltern, die unterstützen können oder Freunde, die vielleicht mehr Zeit haben, die gerade keine kleinen Kinder haben. Und so ein ganz praktisches Beispiel, es ist so, dass Politiker, PolitikerInnen, Abgeordnete ja oft auch Veranstaltungen in ihren Wahlkreisen machen. In der Regel sitzen in diesen Veranstaltungen jetzt nicht so viele Eltern mit kleinen Kindern, weil die einfach, ne, Schlafenszeit, das ist meistens abends, die haben andere Sachen zu tun. Aber das ist halt in der Demokratie auch sowas, wo du ganz unmittelbar deine Anliegen anbringen kannst. Und wenn ich mit Abgeordneten, ich bin viel im Gespräch mit Abgeordneten bin, die erzählen auch immer ganz viel. Das hat Person XY aus dem Wahlkreis erzählt. wenn wir wissen, nächste Woche kommt Politikerin XY und macht diese Abendveranstaltung und wir haben immer noch das Problem, dass die Schulküche nicht funktioniert. Ich kann aber selber nicht hingehen, also erstmal entweder in eine WhatsApp-Gruppe, Eltern haben viele WhatsApp-Gruppen, Kita, Schule, Elternbeirat, Sportverein, whatever. Einfach mal reinschreiben, hey, habt ihr das gesehen? Da und da ist die Veranstaltung. Kann jemand von euch hingehen? Ich kann es nicht. Und das mit der Schulküche ansprechen. Oder die Großeltern fragen, ey, wir können nicht hingehen. Also entweder ihr passt auf die Kinder auf und wir gehen hin. Oder könnt ihr für uns hingehen und könnt das ansprechen? Also das ist sowas ganz Unmittelbares, mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch gehen. Weil oft ist es so, dass viele, die jetzt nicht mit Politik so beruflich zu tun haben, denken, boah, das ist mir alles zu kompliziert. Das ist so weit weg. Ich verstehe das gar nicht. Aber das sind ja ganz normale Menschen, Abgeordnete. Also die wurden ja von uns gewählt und das sind eigentlich unsere Service-Mitarbeitenden. Also die sind dafür zuständig, dass unsere Probleme gelöst werden. Aber wir müssen sie adressieren. Also wir müssen da viel mehr ins Gespräch kommen. Und zum Thema, wie wir unsere Kinder zu begeisterten Demokratinnen und Demokraten erziehen können, das sind manchmal auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel bei uns werden Wahlen kaum zelebriert. Das ist immer so unter ferner Liefen und das ist so, so schade, weil eigentlich müssten wir unseren Kindern von klein auf beibringen, pass mal auf, das ist ein Wahltag. Das ist einer der krassesten Tage des Jahres oder alle 4 Jahre. Es gibt Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Bundestagswahlen. Das ist sowas Besonderes heute. Wir gehen jetzt alle zusammen ins Wahllokal und was wir dann auch immer machen, wir blasen Luftballons auf, wir laden Freunde ein, wir gehen dann echt in einer großen Gruppe wählen und danach sind wir bei uns, grillen, Burger, es gibt irgendwie Kuchen, wir schauen zusammen die Hochrechnungen an. Klar, die Kinder sitzen jetzt nicht die ganze Zeit da und schauen sich ARD, ZDF an, aber finde es dann auch spannend, wenn dann das Ergebnis kommt und man ist einfach zusammen und es ist die Erinnerung bei den Kindern ist, Wahltag ist was Besonderes und es ist ein Privileg. Also wir leben ja in einer demokratischen Oase. Also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung darf nicht demokratisch wählen. Und ich finde immer dieses Beispiel, man sagt immer Kindern, wenn sie jetzt den Brokkoli nicht essen, also ganz viele Kinder auf der Welt haben Hunger und die würden sich freuen, hätten sie jetzt den Brokkoli. Ja, das Kind jetzt nicht unbedingt mehr Bock, diesen Brokkoli zu essen, aber wir sollten vielmehr sagen, pass mal auf, dass wir heute wählen dürfen. Das ist so ein Privileg, weil die meisten dürfen das einfach nicht. Und es gibt tolle Kinderbücher, wo man auch schon kleinen Kindern Demokratie nahebringen kann. Ich habe selbst in Wie wir mit unseren Kindern Demokratie verteidigen so eine Eichhörnchengeschichte, wo ich Demokratie erkläre. Die Wahlplakate hängen überall und sind bunt. Also die Kinder sehen es ja sowieso. Und dementsprechend kann man schon ganz, ganz, ganz viel machen. Es gibt natürlich auch Dinge wie Familienbeirat und so weiter und so fort. Aber so Kleinigkeiten wie einfach dieses Gefühl, Demokratie und Wahlen sind ein Privileg von klein auf weitergeben, das macht schon ganz viel aus.
Was ich total faszinierend finde, wenn ich dir zuhöre, ist diese Mischung aus Optimismus und Tatendrang. Das sind jetzt ganz viele wertvolle, konkrete Tipps, aber es ist ja auch so eine Haltung, so dass man die Dinge zum Guten wenden kann. Und Absolut. Das finde ich total faszinierend und da musst du mir nochmal erklären, wie du da hinkommst, weil, also man kann ja nicht mit der Haltung, oh, es wird sowieso nur immer schlechter, kann man ja niemanden begeistern. It doesn't spark, ja. Zugleich ist die Analyse ja vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Ne? Du hast gerade über Demokratien in der Welt gesprochen, wenn man da auf die letzten 20 Jahre schaut, das ist eine dramatische Entwicklung. Ja? Wie viele Regime wieder in autoritäre Regime gekippt sind. Klimaschutz ist eigentlich kein Thema mehr, obwohl er wichtiger denn je wäre und so weiter. Woher kommst du zu diesem so wichtigen Optimismus?
Naja, ich habe eine Petition gestartet, dass das Mutterschutz geändert werden soll und das Mutterschutzgesetz wurde vom Deutschen Bundestag geändert. Das hat schon geholfen dabei.
Also, check.
Aber klar, das ist jetzt was ganz, ganz Großes. Aber ich muss sagen, ich war ja total desillusioniert von der Politik. Also ich bin da vorhin nicht so in die Tiefe gegangen, aber wie gesagt, ich war in der Hochschulpolitik, ich war im Senat, es war alles super und es hat so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich für einen Landtagsabgeordneten gearbeitet. Voll motiviert und voller Freude und also das war wirklich ganz schrecklich, weil ich einfach an den falschen Abgeordneten gekommen bin und der Gott sei Dank auch nicht exemplarisch für alle Politiker steht, aber ich habe da einfach negative Erfahrungen gemacht und habe gesagt, okay, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich mache meine Karriere woanders, ich schreibe meine Bücher, ich gehe zum Fernsehen, ich mache Und dann aber eben viele, viele, viele Jahre später in dieser Situation war, als ich diesen Kinderwunsch hatte, zu sehen, krass, haben wir politische Missstände in Deutschland? Und das war mir vorher auch persönlich noch gar nicht so bewusst. Also ich finde sowieso, das sagen ja ganz viele Frauen, aber mir geht es auch so, so richtig Feministin wirst du meistens immer erst, wenn du Mutter wirst. Weil ich habe vorher jetzt nie so Benachteiligungen erfahren. Ich habe immer irgendwie meinen Weg gemacht und mich da durchgewurstet. Aber in dem Moment, wo du Mutter wirst, bist du darauf angewiesen, dass es wirklich gesellschaftliche Strukturen gibt, die dich auch unterstützen. Und die haben wir in Deutschland teilweise nicht, weil wir noch sehr, sehr viel einem alten Modell des Kohldeutschlands so hinterherhängen, ne, mit Ehegattensplitting und allem. Und dass Frauen sich da selbst verwirklichen und arbeiten, das ist noch nicht so in allen Paragraphen unserer Gesetze angekommen, würde ich mal sagen. Und das war für mich so eine ganz, ganz große Erkenntnis. Wenn ich mich da jetzt nicht engagiere, dann wird sich da wahrscheinlich nichts ändern, weil es ist nichts abzusehen, dass das von alleine kommen wird. Und dann aber auch dieser Weg, wie man Menschen dazu bringen kann, einem zuzuhören. Und ich habe so viele Politikerinnen und Politiker kennengelernt und das waren tolle Menschen in allen demokratischen Parteien. Also ich bin jetzt in der SPD aktiv, aber ich habe wirklich Verbündete in allen demokratischen Parteien, weil da die meisten Menschen, die in die Politik gehen, machen das nicht, weil sie reich werden wollen, sondern weil sie wirklich gestalten wollen und weil sie was für Menschen machen wollen. Oft wird man dann desillusioniert und man kommt natürlich wieder an Realitäten und so weiter und so fort. Aber dieses Konzept, dass da auch in Berlin oder in den Landeshauptstädten oder in den Gemeinderäten, dass da Menschen zusammenkommen und wenn wir jetzt von Gemeinderäten sprechen, ehrenamtlich ihre Zeit engagieren und was besser machen wollen, weil wir eben diese demokratischen Möglichkeiten haben, das ist doch Wahnsinn, das ist doch super. Also da glaubst du doch an Menschen. Ich glaube auch daran, dass Menschen erstmal eher gut sind als schlecht. Ich werde mich jetzt auch, ich lasse mich aufstellen, nächstes Jahr ist 2026 Kommunalwahl in Bayern und ich hoffe, in den Gemeinderat zu kommen und werde mich hier auch vor Ort engagieren, weil man muss auch immer gar nicht so groß denken. Mhm. Ich habe jetzt angefangen, was motiviert mich? Ja, ich habe ein Bundesgesetz ändern können, okay. Aber die meisten erfolgreichen Petitionen sind kommunalpolitisch. Also das, was uns oft betrifft, gerade als Familien mit Grundschule, Schule, Kita und so, das sind ganz, ganz viel kommunalpolitische Entscheidungen. Und wir können wahnsinnig viel bewegen in der Kommunalpolitik. Und da sind die Hürden nicht so hoch. Also die Parteien suchen ja oft händeringend Menschen, die auch auf die Listen gehen, die sich im Gemeinderat engagieren. Und da kann man, also ein Beispiel, ich habe jetzt 3 Jahre gebraucht von der Petition bis zum Gesetz mit dem Mutterschutz. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt für unser Sternkind, was wir verloren haben, nicht so einen Ort, wo wir irgendwie gedenken können, weil es war so 2 Jahre ungefähr nach der Fehlgeburt, hat so eine Mitstreiterin, die Trauerbegleiterin ist, Daniela Nober-Fischer vom Familienhaus München, hat zu mir gesagt, Natascha, du weißt aber schon, dass dein Kind begraben wurde und dass es da eine Gedächtnisfeier gab und da gibt es diesen Grabstein in München und ich wusste es nicht, was hat mir keiner gesagt in der Klinik und ich bin da auch nie hingegangen, weil dieses Wissen, dass da eine Gedächtnisfeier war von unserem Baby und wir wussten das nicht. Das ist kein Ort, wo ich hin möchte. Aber ich habe dann über einen Bericht im Bayerischen Rundfunk erfahren, es gibt sogenannte Erinnerungswälder, wo eben Familien, die ihre Kinder in der Schwangerschaft oder bei Geburt verloren haben, Obstbäume pflanzen können. Das ist dann so eine Streuobstwiese. Und dann habe ich gesagt, das ist ja super, habe einen Antrag geschrieben, der ging sofort einstimmig im Gemeinderat durch und jetzt ist schon die Hecke gepflanzt und im Herbst werden wir das Bäumchen pflanzen. Und das ist halt das Schöne an Kommunalpolitik, es geht wahnsinnig schnell, du kannst wahnsinnig viel ändern. Und das ist, glaube ich, auch das ganz, ganz Wichtige. Wir müssen die Welt, in der wir leben, oder was heißt wir müssen, wir dürfen sie selbst gestalten. Wenn wir jetzt in Afghanistan leben würden, dürften wir das nicht. Selbst in Bayern darf man das. Ne? Und in anderen Bundesländern auch. Und viele haben natürlich dieses Ding, in Parteien eintreten. Es ist bei uns halt nicht cool, sich in einer Partei zu engagieren. Aber eigentlich müssen wir genau dahin kommen. Ich versuche das immer zu sagen. Wir leben halt in dieser Demokratie und unsere Demokratie fußt auf einem Parteiensystem. Das heißt, sämtliches politisches Personal, sämtliche politischen Inhalte, Koalitionsverträge, Wahlprogramme fußen aus den Menschen, die in den Parteien sind. Und wenn da nur ältere weiße Herren über 70 sind, dann sind das auch genau diese Inhalte. Und deswegen müsst ihr in die demokratischen Parteien gehen. Und bei uns im Ortsverein ist es jetzt so, wir sind wahnsinnig viele Eltern mittlerweile. Ich habe aus meinem Umfeld jetzt auch wirklich Menschen motivieren können. Wir gehen jetzt auch auf die Liste. Wir sind richtig viele Moms auf dieser Liste. Das wird echt cool. Wir machen jetzt tolle Veranstaltungen. Ostereier suchen auf dem Spielplatz, wo die ganze Familie hinkam. Nächste Woche machen wir eine weiße Nacht. Also je mehr Menschen aus eurem Umfeld sich mit euch dort engagieren, desto mehr Spaß macht das. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch, wir brauchen nicht nur ein Rebranding von Familienpolitik, wir brauchen auch ein Rebranding von Parteiarbeit. Weil Parteiarbeit ist nichts Anrüchiges. Parteiarbeit ist die Basis der Demokratie.
Ich hätte es in meiner Einführung in die Politikwissenschaft nicht schöner sagen können. Ja, und finde das so wichtig, weil natürlich, wenn man mit Menschen, auch mit Studierenden, über Politik spricht, dann begegnet einem genau das, was du schilderst. Ne? Das ist irgendwie schmutzig, korrupt und hat eigentlich, wenn dann, nur irgendwas Doofes mit meinem Leben zu tun. Ja? Die machen da nur Sachen, die blöd sind für mich. Und gerade, also es bezieht sich auf Personen, die Politiker, wer auch immer das ist. Es gibt ja solche und solche.
Ja, das ist so, das ist klar.
Und die Parteien ist ja auch ähnlich falsch. Also natürlich habe ich eine Meinung zu unterschiedlichen Parteien, aber die eine steht mir vielleicht näher als die andere. Und ich frage immer die Studierenden, naja, also wenn ihr jetzt so kritisch gegenüber den Parteien seid, was dann einige sind, wie könnte denn Demokratie ohne Parteien funktionieren? Und da ist man relativ rasch am Ende. Ne? Natürlich gibt es so Ideen, einzelne Abstimmungen, direkte Demokratie, aber es gibt kein demokratisches System weltweit, was ohne Parteien funktioniert. Deshalb finde ich das total nachvollziehbar, was du da beschreibst. Ne? Wir leben in einer Parteiendemokratie wie auch sonst. Und wenn wir wollen, dass die besser, dass die cooler, dass die gerechter wird, dann müssen wir da reingehen.
Ganz genau. Das ist, glaube ich, auch sowas, warum extreme Parteien gerade so, ja, so Fuß fassen können, weil die Basis in den demokratischen Parteien gerade nicht mehr so stimmt, weil einfach zu wenig Menschen dort sind und sich engagieren und zu viele Vorurteile sind. Also wir müssen einfach wieder demokratische Parteien erstärken lassen, also dass Volksparteien auch wirklich wieder Volksparteien sind. Und ich glaube, man muss da einfach Schranken abbauen. Und ich glaube auch, dass diese überparteiliche Zusammenarbeit ganz, also ich glaube, dieses Feindbilddenken ist zum Beispiel was ganz Schlechtes. Ne? Wenn ich jetzt in der SPD bin, dann finde ich ja alle in der Union doof. Bullshit. Nein, also ich habe Freunde, Freundinnen in der Union. Und das ist auch das Tolle. Ich meine, ich kann ja meine politische Arbeit konnte ich die letzten 3 Jahre nur so durchziehen, weil ich auch gefördert wurde oder auch werde von Join Politics. Join Politics ist ein politisches Start-up, die fördern überparteilich politische Talente. Und da sind wir in sogenannten Kohorten, das ist ein bisschen wie beim buntes Wording, aber das sind eben Menschen, die entweder in Parteien sind oder auch Menschen, die nicht in Parteien sind, aber das sind Bande fürs Leben, möchte ich fast sagen, und von ja, Menschen, die tolle Sachen machen in der Union, bei den Grünen, bei der FDP. Jahu, es gibt auch tolle Frauen bei der FDP, das wissen auch viele nicht. Und dementsprechend ist da einfach ein ganz großer überparteilicher Zusammenhalt und auch ein Netzwerk, was sich da einfach bindet. Und so macht Politik Spaß und so müssen wir auch mehr rangehen. Und ich glaube, ich versuche ja auch immer jetzt in der SPD da ein bisschen durchzudringen und versuche so ein bisschen dieses Thema engagierte Menschen von außerhalb mehr in der Partei Raum geben, dass das wirklich wichtig ist und dass wir da in den Parteien noch viel, viel mehr machen müssen, dass wir Menschen, die sich außerhalb von Parteien engagieren, auch bei uns eine Plattform geben und auch bei uns dieses Know-how reinholen, uns da mehr öffnen und nicht sagen, wenn du 20 Jahre lang nicht Plakate geklebt hast, dann musst du in der SPD gar nicht mal die Hand heben. Ne? Also das ist der falsche Weg. Wir brauchen einfach viel, viel mehr Einflüsse von außen. Ich hoffe, dass wir da vielleicht was auf die Reihe stellen. Ich bin ja immer hartnäckig, wenn ich was will. Mal schauen, was da so kommt. Aber wir müssen die Parteien wieder zu den coolen Orten machen, die sie eigentlich auch sind, aber die sie nur sein können, wenn dort die Menschen eintreten, die auch wirklich engagiert sind und die Menschen, die vielleicht auch nach 1960 geboren sind.
Ganz genau. I couldn't agree more. Ich finde das total überzeugend. Ich habe kurz nachgerechnet, ob ich noch auf der richtigen Seite bin, aber genau.
Oder nach 1950.
danke.
Aber ich glaube, also ja. Ich glaube, da bist du so weit weg.
Genau, das spricht ja dafür, quasi in der Mitte des Lebens irgendwie zu sein. So, ne? Also die reinzuholen, die engagiert sind, ne? Alle Bevölkerungsgruppen sozusagen in diesen Volksparteien drin zu haben.
Ja, und auch keinen Generationskonflikt aufmachen, denn natürlich sind Themen von Seniorinnen und Senioren auch wahnsinnig wichtig. Ist ja eine Querschnittsaufgabe, ist ja die einzige, die wir haben. Aber also ich finde auch die Trennung, da bin ich auch immer bei uns kommunalpolitisch verfechtigt, da immer, wo ich sage, naja, Seniorenpolitik ist eigentlich auch Familienpolitik. Also sorry, das sind Menschen, die Pflege brauchen, das sind die ganz Kleinen und die ganz Alten. Und das eigentlich müssen wir uns viel mehr verbünden. Das habe ich auch im Buch mal erzählt. Ich habe ja auch Anna Ohnweiler von den Omas gegen Rechts interviewt. Super tolle Frau. Omas gegen Rechts macht total viel mit Fridays for Future. Und das ist so clever, weil genau diese aktiven Menschen aus allen Generationen müssen sich verbinden und müssen gemeinsam, weil das sind immer die Schwächsten. Und wir müssen gemeinsam unsere sozialpolitischen Notwendigkeiten, die auch Wirtschaftspolitik sind, die müssen wir gemeinsam vertreten und uns da gegenseitig stärken. Und also gerade bei uns auch im Ortsverein, wir haben ja sämtliche Altersgruppen da drin, von den Jusos bis zu den Senioren und Seniorinnen. Und das ist so schön. Und diese Orte des Zusammenkommens und miteinander sprechen, was früher noch viel mehr die Vereine und die Kirchen waren, was heute einfach nicht mehr so ist. Also vielleicht schaffen wir es aber, die Parteien so wieder zu beleben, dass sie dann einfach dieser Ort sind, wo sich alle treffen und wo man diskutiert.
Also ein krasses Plädoyer für die Parteiendemokratie. Und wer dich wählen will, muss nach Unterföhring ziehen, ne? Und hat dazu noch eine Chance bis Mitte, Ende nächsten Jahres.
Absolut. Und hier sind die Kitas übrigens kostenlos und die Mittagsbetreuung auch.
Es spricht vieles dafür, ja.
Definitiv. Und das sind sehr nette Menschen hier.
Natascha, gegen Ende unseres Gesprächs will ich nochmal auf diese Zahl 33 zurückkommen, die offenbar in deinen Büchern eine besondere Rolle spielt. 33 fabelhafte Berichte über heftige Filmrisse, 33 Dinge, die Männer endlich über Frauen verstehen sollten. Stellen wir uns vor, das Jahr 2033 ist da, ne? Also das ist jetzt nicht morgen, auch nicht in 5 Jahren, aber doch so, dass wir das in Sichtweite haben können. Was wären aus deiner Sicht die politischen Verhältnisse, die anders sein sollten? Was wären die vielleicht 2, 3 großen Projekte, wo du sagen würdest, das würde ich mir wünschen bis 2033?
Also auf jeden Fall sind die demokratischen Parteien wirklich geflutet von so vielen neuen Mitgliedern. Gerade auch ganz viele Eltern sind wieder in Parteien eingetreten, weil sie gemerkt haben, hier können wir unsere Anliegen wunderbar voranbringen. Es ist in jedem Koalitionsvertrag steht ganz vorne drin, dass Familienpolitik Wirtschaftspolitik ist und außerdem eine Querschnittsaufgabe, dass es die Basis ist für sämtlichen wirtschaftlichen Wohlstand, den wir in Deutschland haben. Die Geburtenquote ist schon wieder gestiegen, weil wir einfach so gute Bedingungen haben. Endlich wurde das Elterngeld reformiert. Es gibt natürlich eine Familienstartzeit, Kindkranktage. Wenn Väter Kindkranktage in Unternehmen nehmen, dann werden sie dafür gefördert. Wenn sie überhaupt ins Management aufsteigen wollen, müssen sie nachweisen, dass sie entweder mindestens 6 Monate Elternzeit genommen haben oder Pflegezeit genommen haben für Angehörige. Und es ist wirklich verpönt, wenn ein Vater sagt, er konnte nur 2 Monate Elternzeit nehmen. Das hat dann leider negative Aussichten für seine Karriere zufolge. Und das ist die Normalität.
Ich finde, das klingt nach einer total lebenswerten Realität.
Ja. Das klingt sehr nach Schweden, ja.
Das stimmt, ja. Also, nur
also es ist machbar. Also, sind wir wieder so, schließt sich der Kreis, da sind wir wieder am Anfang.
Total, ne? Also wie Schweden, nur mit besserem Winter, ja, und nicht so viel Dunkelheit.
Und selbstverständlich sind rechtsextreme Parteien im Parlament so sehr zusammengeschrumpft, dass sie eigentlich keine Rolle mehr spielen. Das wäre auch noch ein ganz großer Wunsch.
Ich habe das mitnotiert und ich würde sagen, wir verabreden uns für 2033 und machen dann eine Bestandsaufnahme. Und falls es dann so ist, dass 1 oder 2 Punkte noch nicht realisiert sind, dann nehmen wir die auch noch in den Blick. Gucken,
sehr gut,
wie wir
so
erreichen.
So machen wir das. Ich freue mich drauf.
So geht's mir auch. Natascha, herzlichen Dank für dieses wirklich, wirklich motivierende, faszinierende, beeindruckende Gespräch. Danke für deine Offenheit und danke für all das Engagement und diesen zupackenden Optimismus, den du geteilt hast.
Vielen Dank dir und danke, dass ihr diesem wichtigen Thema Familienpolitik hier diesen Raum gebt und ich freue mich auf 2033.
Sehr gut, wir sind fest verabredet. Bis dann.
Bis dahin.